Hallo und herzlich willkommen hier bei Wer hat den Gürtel im April? Wir, das sind heute Christian Schiffer, schönen guten Morgen.
Hallo.
Und meine Wenigkeit, ich bin Manuel Fritsch von Insert Moin und Christian Alt lässt sich heute entschuldigen. Wir suchen wie immer den besten Gürtelträger des Monats, der von der Community von euch bestimmt wird. Und zwar funktioniert es so, dass es immer einen Titelverteidiger gibt, nämlich das Spiel aus dem Vormonat, was sich die meisten Stimmen geholt hat. Und dieses Spiel lassen wir antreten gegen alle Neuerscheinungen, die im jeweiligen Monat erscheinen. Wir haben zwar jetzt schon Mai, aber wir schauen natürlich zurück auf den April, denn die Abstimmung für den April ist abgelaufen im Forum und wir haben einen neuen Gürtelträger. Helldivers 2 wurde abgelöst von einem Spiel aus Deutschland. Christian, was dich bestimmt sehr freuen wird.
Ja, freut mich sehr, denn der neue Gürtelträger heißt We Are Football 2024. Gerald Köhler hat es erneut geschafft, nachdem, ich glaube, vor 3 Jahren We Are Football Juni und Juli 2021 zweimal den Gürtel geholt hat, schafft er dieses Kunststück nochmal mit dem Nachfolgespiel We Are Football 2024. Denkbar knapp 34% für We Are Football 2024 und 32% für Dragon's Dogma. Mhm. Helldivers 2 immerhin noch mit 12% und dann schon abgeschlagene Taumaturk mit 5%. Also herzlichen Glückwunsch nach Köln für diesen ja wiederholten Triumph. Wer hätte das gedacht, dass Gerald Köhler auf seine alten Tage noch zweimal Geschichte schreibt bei dem unbestrittenerweise wichtigsten Computerspielpreis der internationalen Gameszene?
Und kleine Premiere, das ist damit auch, glaube ich, das erste Studio, der erste Spieleentwickler, der sich den Gürtel zweimal holt, oder? Wenn ich jetzt so zurückblicke, ist noch kein Double dabei gewesen.
Also müsste ich nochmal genauer gucken, aber ich halte das auch für sehr wahrscheinlich. Also mir, ich gehe jetzt gerade mal so die Liste durch, mir sticht kein Spiel ins Auge, bei dem ich sagen würde, okay, das war jetzt dasselbe Studio, zwei Spiele, gleiche Studio.
Also nicht sowas wie zweimal Ubisoft, sondern halt wirklich so gleiche Art Director und Studio und so. Genau. Also herzlichen Glückwunsch nach Köln und natürlich, wie das so ist, brauchen wir ja aus der Stadt, aus der das Spiel dann stammt, einen Buchstaben mit K, nämlich aus Köln, einen Kampfnamen, damit dieses Spiel im Ring auch angsteinflößend genug ist. Die Community hat abgestimmt, dass wir dieses Jahr Dinos und Gebäck als Namensnominatur, wie heißt es? Du weißt, was ich meine.
Namensschema.
Namensschema benutzen und wir haben uns im Vorfeld abgesprochen. Das ist der Käsekuchen, die Käsekuchen-Echse aus Köln. Herzlichen Glückwunsch.
Genau. Das Ding ist, wir müssen das jetzt immer vorab machen, weil die Community es einfach so kompliziert gemacht hat mit diesen Kampfnamen, dass wir das nicht on the fly mehr machen können, sondern müssen wir vorher einfach sagen, hey, eine halbe Stunde brainstormen und das Ergebnis ist eben die Käsekuchen-Echse aus Köln.
Sehr schön. So. Verdienter Titelträger deiner Meinung nach? Ich hätte sie ja Dragon's Dogma tatsächlich auch gewünscht, weil die ja wirklich auch ein tolles Spiel dahingelegt haben. Dragon's Dogma 2 ist eigentlich auch wie We Are Football die Verbesserung eines schon guten Vorgängerspiels, aber jetzt nochmal alles ein bisschen runder. Also da standen sich eigentlich zwei Spiele auf Augenhöhe gegenüber, muss man schon so sagen, die ihre bisher gute Formel nochmal verbessert haben.
Ja, wobei ich am Ende wirklich glücklich bin, weil ich habe Dragon's Dogma dann weitergespielt, ich habe es auch durchgespielt und je länger das gedauert hat, umso mehr hat es mich genervt. Also ich vermisse da, sorry für die Floskel, aber ich vermisse da klassische Rollenspieltugenden ein Stück weit. Also es ist okay, wenn man mal so ein kleines, schnelles Heftpflaster auf seine klaffende Skyrim-Wunde drauftackern muss, aber naja. Und We Are Football ist, das ist eine konsequente Weiterentwicklung von We Are Football, dem ersten. Und das hat mir ja schon ziemlich gut gefallen. Und ich glaube, sie haben da an den richtigen Stellen angesetzt. Und es ist ein kleines, sympathisches Fußballspiel und schon auch etwas Einmaliges. Also so diese Fußballsimulationen, die zwar schon als Spiel funktionieren, aber sich halt nicht so ganz bierernst nehmen, wie halt der Sega Football Simulator. Das ist halt etwas, was schon sehr einzigartig ist und zu Recht mit einem Gürtel gewürdigt wird.
Genau, das war der Gürtel vom März, falls ihr jetzt denkt, hey, wer hat doch gerade April gesagt? Ja, wir stellen euch jetzt die Spiele vor, die im April erschienen sind, die eben gegen We Are Football, den aktuellen Gürtelträger, dann antreten. Und da könnte man eigentlich fast schon sagen, ja, im April ist Manor Lords rausgekommen und damit können wir die Folge eigentlich auch schon beenden. Ich weiß gar nicht, warum wir über andere Spiele noch überhaupt reden müssen. Ich bin mir so hundertprozentig sicher, dass Manor Lords der größte Herausforderer für We Are Football sein wird. Und das, obwohl dieses Spiel erstmal nur in den Early Access gestartet ist und auch relativ spät jetzt im Monat April. Aber das Ding hat so einen unfassbaren Hype, dass das meist erwartete Spiel auf Steam war und innerhalb des Genres so viel gleichzeitige Spieler jetzt dann und Spielerinnen zum Release hatte, wie noch kein anderes Spiel zuvor in diesem Aufbaugenre. Das ist schon, naja, also ich weiß nicht, da muss ich nicht so viel in meine Kristallkugel gucken, um dem Spiel gute Chancen auszurechnen hier beim Gürtel. Was meinst du?
Ja, und ich finde auch nicht zu Unrecht. Also es ist ja Early Access. Bei Early Access Spielen verfahren wir ja so, dass wir gucken, ob dem Spiel ein Kampfgewicht zuerkannt werden kann. Mhm. Und sagen wir mal so, das Spiel hat sein Potenzial noch nicht komplett ausgeschöpft, ja. Es ist wirklich Early Access. Das muss man wissen, wenn man das spielt. Es ist einfach noch nicht fertig. Aber ich finde trotzdem, dass das schon sehr aufblitzen lässt, was es kann. Und ich finde, es hat auch ein paar wirklich schöne Ideen. Und es gibt dann doch Dinge, die sehr gut in dem Spiel funktionieren. Und deswegen finde ich, hat das Kampfgewicht. Und ich finde, es ist auch tatsächlich ein Titel, der gemessen für den Zustand, in dem es ist, also Early Access, durchaus die Erwartungen erfüllt. Und das hätte ich eigentlich so nicht unbedingt erwartet.
Ich wusste gar nicht so genau, was ich erwarten sollte, weil ich dann schon auch gedacht habe, naja, der Hype, der da rum ist, es ist immerhin noch Early Access. Ich warte erstmal so ein bisschen. Ich dämpfe mal meine Erwartungshaltung und lag damit auch ganz richtig. Wie du schon gesagt hast, man merkt dem Spiel schon sehr deutlich an, dass es noch nicht fertig ist. Was jetzt nicht heißt, dass da zu wenig Content drin ist für ein Early Access. Das ist es bestimmt nicht. Genau. Also man kann da locker 25 Stunden reinstecken und wieder auch nochmal von vorne anfangen. Aber gerade gegen Ende merkt man schon, dass da halt bestimmte Sachen einfach noch nicht in der finalen Version drin sind, logischerweise. Aber das, was drin ist, macht es halt auch schon sehr gut. Und Aufbauspiel neu gedacht ist da ja schon auch an vielen Stellen. Also gerade, wenn man es jetzt mit Cities Skylines 2 vergleicht, wo man so das Gefühl hat, das ist ein Vollpreisspiel gewesen und das war viel mehr Early Access und hätte noch gut ein paar Jahre mehr Arbeit vertragen können, hat man hier schon gefühlt bei Manor Lords, es war jetzt eigentlich ein richtiger Zeitpunkt, um der Welt mal zu zeigen, was sind denn jetzt so die neuen Ideen von diesem ehemals Solo-Entwickler, der das wirklich so, ja, auf neue Beine gestellt hat. Und was mich so beeindruckt, wie hübsch dieses Spiel schon ist. Early Access hat man ja oft so die Erwartungshaltung, ist noch nicht fertig, sieht auch noch nicht so ganz final aus. Aber wenn Manor Lords 1 ist, dann ja wohl hübsch.
Ja, also vielleicht gehen wir mal vielleicht grundsätzlich darauf ein, was das für ein Spiel ist und warum es diesen Hype so gab. Ich finde, du hast völlig zu Recht City Skylines genannt. Nämlich dieses Spiel ist so ein bisschen der Messias, glaube ich, von gleich zwei, für gleich zwei Genre-Fans. Mhm. Nämlich für die einen geplagten Genre-Fans, die halt Aufbauspiele mögen und die halt von City Skylines geplagt werden. City Skylines 2, was ein desaströser Release war, kann man nicht anders sagen. Eine völlige Katastrophe. Aber auch der Messias für die Fans von Total War. Ja.
Und Siedler.
Ja, auch, ja, genau, und Siedler. Die ja auch geplagt sind. Ja, also die Total War-Reihe. Ja, also diese Warhammer-Spiele, die sind schon ganz gut, aber sozusagen für die sich ja wirklich so für historische Schlachten und sowas interessieren, die werden ja auch seit Jahren ziemlich alleine gelassen. So. Und das heißt sozusagen, der Messias kommt für zwei oder vielleicht sogar eben, wie du richtig sagst, Siedler, zweieinhalb Genre-Fans runter. Und delivered finde ich schon. Also dieses Spiel muss man sich so vorstellen, es fühlt sich an wie so ein Besuch in einem Bauernmuseum in der Eifel. Ja?
Ja.
Also es ist so, es ist schon eine eskapistische Fantasie. Du siehst dann, wie so über deinem Dorf die Sonne untergeht an so einem schönen Herbsttag und alles so, diese ganzen Grasdächer, Heudächer in so schönes goldenes Licht taucht. Und da kann man, glaube ich, so den Unbill des Alltags und die weltpolitische Situation, glaube ich, auch ganz gut mal vergessen. Ja? Mhm. Also es spielt sehr gekonnt mit so dieser Mittelalter, mit dieser Mittelalter-Markt-Fantasie. Ja, ja? Ja. Und das ist aber wirklich schön. Also dieses Dorf, also wie, wenn wir zum Beispiel auf so Dinge eingehen, was es halt einfach sehr gut macht, ist, es ist natürlich beschaulich, und es hat aber tatsächlich, wenn du dieses Dorf baust, so ein paar neue Ideen, bei denen ich sage, hey, warum ist denn da bisher niemand draufgekommen? Mhm. Also zum Beispiel, wenn du Häuser errichten willst, kannst du einfach so ein Viereck ziehen und dann wird automatisch berechnet, wie viele Häuser da jetzt reinpassen, und die werden auch dann so angeordnet. Mhm. Und damit kannst du halt relativ organisch deine Stadt bauen.
Ja, auch bei den Feldern, wenn du sie anlegst. Du hast irgendwie runde Straßen, genau, und so weiter, und dann ziehst du die Felder halt nicht quadratisch auf, als wäre es Mannheim, sondern du hast dann halt wirklich so Felder, die sich so an die Wege anschmeicheln, sozusagen am Wald aufhören, aber dann um die Ecke nochmal ein bisschen weitergehen, weil so ist es halt einfach. Ja? Du nutzt natürlich jedes Fleckchen Erde, was du da zur Verfügung hast. Ja,
wunderschön. Ja, und warum ist da bisher niemand drauf gekommen? Ja, warum machen wir seit 35 Jahren oder seit SimCity 1, warum machen wir immer nur quadratische Felder in Aufbauspielen? Also warum muss denn da irgend so ein polnischer Ein-Mann-Typ kommen und einfach sagen, Leute, ich mach das jetzt mal so, ja? Also das ist zum Beispiel echt, finde ich, eine Innovation, die werden wir öfter sehen. Und ja, ich meine, ansonsten greifen so diese ganzen Mechaniken, also diese ganzen Warenketten sauber ineinander. Das ist dann, was man schon kennt, so von Anno, also muss Bedürfnisse befriedigen und so weiter. Aber was mir natürlich immer wichtig ist, es ist ein sehr gut lesbares Spiel, weil es halt das macht, was die Siedler schon gemacht haben, nämlich ein fucking Gegenstand ist ein Gegenstand, der dort geschleppt wird und der wird irgendwo abgelegt und du kannst irgendwie sehen, staut sich da was oder staut sich da was nicht und so. Und das finde ich ja immer sehr, sehr wichtig.
Endlich, dann, oder? Endlich hast du dieses, was du dir seit Monaten hier wünschst im Podcast, ja.
Genau. Und ansonsten, weil ich, also ich, wie soll ich das sagen? Also um vielleicht auch so ein bisschen diese Kritik vorwegzunehmen. Naja, das ist eben dann eine Mittelalter-Marktfantasie und auch so irgendwie dann vielleicht eine weiße, reaktionäre Mittelalter-Fantasie. Ich habe einen schönen Thread gelesen von so einem Geschichtsprofessor, der gemeint hat, tatsächlich ist so dieses Spiel in dem, was es halt macht, relativ authentisch. Ja, also jetzt nicht so vielleicht von dem Leben, was sie führen, aber so von der Ästhetik, dass sie sich halt sehr orientiert eben an dem damaligen ästhetischen Bildern, die man halt von dieser Zeit hat, und schon auch ein bisschen sozusagen von dem, was das Dorfleben halt so ausmacht. Ja, ja, und insgesamt muss ich sagen, ich freue mich richtig, wenn dieses Spiel wirklich final ist, weil wie du richtig sagst, gerade zum Ende hin franzt es etwas aus, gerade die Schlachten, die ja so im Vorfeld so ein bisschen gehypt worden sind, weil die halt spektakulär aussahen, wenn da hunderte von Soldaten aufeinander losgehen. Die, finde ich, spielen sich noch sehr vereinfacht. Die sind auch nicht richtig ausbalanciert. Also Bogenschützen machen zu wenig Schaden und sowas. Und das wird noch alles besser. Aber wenn
die ganzen Computergegner sind ja auch noch nicht so richtig drin. Also genau, aber du hast ja nur, du hast noch keine Gegner-KI, die wirklich mitwächst und auch Dörfer wechseln lässt und so. Das gibt's alles noch gar nicht. Aber was ich cool finde, dass es eben auch noch nicht so ein großer Bestandteil des Spiels ist. Du kannst auch, ich habe zum Beispiel überhaupt gar keinen Bock auf diese Echtzeitstrategie-Aspekte. Also diesen Total War-Aspekt brauche ich gar nicht in diesem Spiel. Ich will einfach nur schön aufbauen, und das gibt mir das Spiel aber auch schon. Ja, du hast am Anfang drei unterschiedliche Modi, dass du aussuchen kannst. Ich will nur bauen, ich will ein bisschen Konkurrenz mit Banditen und so und Gefahr haben, dass ich ein bisschen Truppen brauche, oder halt den vollen Modus dann. Also das ist auch schon drin. Da hat er auch schon Ahnung, dass das wahrscheinlich schon so gewollt wird. Und es gibt halt noch nicht so viel Auswahl. Es gibt halt eine Map momentan, auf der dann randommäßig die Ressourcen verteilt werden. Aber wenn man es jetzt halt mehrmals spielen möchte, dann sieht es schon immer sehr ähnlich dann im Endeffekt aus. Du hast halt so ein bisschen andere Voraussetzungen. Und aber gerade das Organische lässt es dann doch wieder eigentlich ja, wieder Spielwert drin haben. Aber man muss es einfach wissen, es ist noch nicht fertig. Und ich freue mich jetzt auch eher auf die Vollversion, auch wenn die ehrlicherweise ein paar Jahre weg sein wird. Also der, der Entwickler selber, der Gregor, wie heißt er? Ich weiß gerade gar nicht, wie er genau heißt.
Also sein Künstlername, glaube ich,
Greg
lautet,
oder sein
Name lautet irgendwie Slavic Magic oder so.
Ja, ja, genau, so heißt er sein Studio, aber Greg Stitchin oder so heißt er. Der hat auch gesagt, er hat Schwierigkeiten, Leute zu finden, die auf diesem Level, auf dem er jetzt dieses Spiel gemacht hat, mitarbeiten können, weil er halt so tief drin ist. Ja, der hat es ja mit Patreon und Community Support und so jetzt die letzten Jahre irgendwie auch zu dem Stand gebracht. Und ich glaube, das wird einfach auch jetzt noch dadurch, durch diesen großen Erfolg auf Steam, ist sein Konto jetzt halt auch wieder gut gefüllt, ja, dass er da sich alle Zeit der Welt nehmen kann, und das ist ja auch völlig in Ordnung, um dieses Spiel jetzt weiter auszubauen. Und finde ich cool, dass das so funktioniert hat, dass das so ist, wie es ist, aber man darf jetzt nicht erwarten, man kauft es jetzt und in, was weiß ich, im Herbst oder so ist es dann fertig. Das wird nicht passieren. Man muss sich da ganz bewusst drauf einlassen wollen, dass das halt noch so ein paar Macken hat. Und die hat es definitiv. Also da kommt ständig so eine Fehlermeldung, die Lager seien voll, obwohl sie nicht voll sind und so.
Ja, ja.
Ist es schon ein spezielles Ding, da jetzt gerade schon einzusteigen. Für mich ist es momentan ehrlich gesagt nichts. Ich habe es relativ schnell dann wieder weggelegt. Ich finde es schön, ich finde es auch interessant, aber mir ist es noch ein bisschen zu, weiß nicht, zu langsam irgendwie auch auf seine Art. Es ist so ein, da bin ich vielleicht auch zu ungeduldig, ich habe es bei uns bei Insert Moin auch gesagt, das ist schon so ein Wuselspiel, wo man halt auch gern zuschauen mag, wenn die da ihre Holzbalken tragen, aber ich drehe halt durch, wenn dann irgendwo kein Ochse da und dann ziehe ich drei Dinge auf und du kannst nicht priorisieren, was jetzt als nächstes gebaut wird. Doch, das geht ja noch, du kannst priorisieren, was als nächstes gebaut werden soll, aber du kannst dann nicht im Gebäude zum Beispiel priorisieren, wo es zuerst die Materialien hinträgt und so. Also da ist schon noch viel Potenzial nach oben, aber ich gebe dir recht, das ist auf jeden Fall ersichtlich, dass dieses Potenzial da ist.
Ja, also ich spiele ja generell nicht Spiele gerne im Early Access, weil ich will die halt einfach genießen, wenn die fertig sind, vor allem Spiele, die ich mag. Und da war es bei mir auch so, dass irgendwann ist meine Dorfgemeinschaft zusammengebrochen, weil irgendjemand keinen Bock mehr hatte zu arbeiten im Sägewerk und überhaupt nicht klar war, warum. Ja, ja, und ja, ich vermute, das war ein Bug. Und ja, ja, sowas nervt mich dann schon. Also so Game-Stopping-Bugs, die es dann halt wirklich gibt. Und ich meine, interessant war, was halt der Entwickler gesagt hat, also bevor das rausgekommen ist, hat er ja stark auf die Euphoriebremse getreten und hat ja gesagt, hey Leute, das ist kein Total War-Spiel und hey, das ist jetzt auch kein Crusader Kings 3, weil du kannst ja, hast ja auch Diplomatie und solche Sachen. Aber ich finde es halt geil, dass diese Elemente trotzdem so in Spurenelementen vorhanden sind. Also, dass jemand halt immerhin sowas eingebaut hat. Und ja, ich, also wenn das in ein paar Jahren rauskommt, glaube ich, kann man eine Menge Spaß damit haben.
Was aber ich auch trotzdem cool finde, weil du schon gesagt hast, so neue Ideen, warum hat das vorher noch keiner gemacht? Also ich meine, Anno hat ja schon auch so das mit diesen Klassen dann so eingeführt und anders gemacht als Siedler, klar. Aber Manor Lords geht halt nochmal was anderes und macht es noch realistischer. Das finde ich total cool mit diesen Familien. Ja, ja, dass ja, du so genau, eine ganze Familie einem
das
Haus
zuweist. Das habe ich auch gemeint vorher. Mir ist ja gar nicht mal eingefallen, warum das nochmal so realistisch, was nochmal in diesem Thread stand, als ich es vorher dargestellt habe. Aber genau das ist das Ding. Also es fokussiert sich auf die Familien.
Das finde ich voll cool. Und auch, dass du endlich mal, dass du eine Familie lebt in so einem Haus und du kannst denen dann einen Arbeitsplatz zuweisen und du kannst aber auch im Haus selber dann so Erweiterungen reinbauen, dass die dann halt anfangen, Hühner zu halten und so weiter. Dann hast du Eier und so und musst nicht extra ein Gebäude dafür bauen, sondern das ist dann Teil dieses Wohnhauses, was halt auch irgendwie cool historisch ist. Oder dann kannst du halt einfach sagen, ja, der wird jetzt Schmied. Und dann wird halt aus dem Wohnhaus einfach auch quasi Homeoffice-mäßig eine Schmiede oder solche Geschichten. Und die arbeiten dann natürlich nicht mehr auf dem Bauernhof. Also das finde ich richtig, richtig cool, diese Siedler-Thematik irgendwie weitergedacht. Also da, ja, hat schon genau, sehr clevere Gedanken da drin.
Und das ist eben auch so das Historische. Daher kommen dann die Namen,
ja,
ne? Die Familie Müller.
Ja, ja, so, genau.
Es waren
genau,
halt aber die, die irgendwie die Mühle geschmissen haben und so. Und ja, so also coole Ideen.
Absolut.
Muss man sagen. Also ja, erstaunlich, dass dieses Spiel keine Enttäuschung war. Also das ist wirklich die komplett absurden Erwartungen halbwegs erfüllt hat. Ist schon erstaunlich.
Und sicherer Gürtelträger, meiner Meinung nach. Würde ich diesmal tatsächlich was drauf
wetten. Ja, aber mit Gerald Köhler und We Are Football muss man natürlich immer rechnen.
Genau.
Ist schon ein sehr unbequemer Gegner.
Ein Spiel, was mich dagegen, also enttäuscht würde ich nicht sagen, aber da hatte ich auch Erwartungshaltungen, die vielleicht viele dann auch nicht so, oder hatten viele Leute Erwartungshaltungen, ist Harold Halibut, was jetzt endlich auch final rausgekommen ist. Das ist ja seit, keine Ahnung, seit 2016 gefühlt oder so auf Kickstarter gewesen. Kennst du wahrscheinlich auch dieses Spiel, was komplett wie ein Stop-Motion-animierter Film aussieht, wo sie die gesamten Kulissen und alles von Hand gebaut und modelliert haben und dann aber nicht per Stop-Motion animiert haben, sondern mit Fotogrammetrie alles eingescannt und dann wie ein normales 3D-Adventure in der Unreal Engine oder Unity, ich weiß nicht, Unreal, glaube ich, dann eben animiert. So, ja. Also es sieht aus und fühlt sich an wie ein Point-and-Click-Adventure, aber eben wie so, als blickst du in so ein Diorama, in so eine Unterwasserstation, die wie die Augsburger Puppenkiste aussieht, so im Endeffekt. Wunderschönes Spiel, hat auch eine ganz herzliche, warme Geschichte. Spielerisch lässt das aber schon sehr zu wünschen übrig. Das ist einfach ein interaktiver Film. Mehr ist es wirklich tatsächlich nicht. Und man fragt sich dann beim Spielen auch, warum haben sie eigentlich nicht gleich einen Film draus gemacht? Weil das Medium Videospiel wird bei Harold Halibut eigentlich nicht genutzt. Ja, es ist einfach ein interactive Novel, so mehr oder weniger, weil du triffst keine Entscheidungen, außer dass du halt entscheiden kannst, wo du hinläufst, aber du hast halt irgendwie immer To-Dos und Tasks und so, du bist auf so einer Unterwasserstation, bist eben dieser Charakter, der so in der Midlife-Crisis steckt und mit seinem Leben, der hat nie ein anderes Leben erlebt als auf dieser Station, weil er da geboren ist, das spielt so in einer fiktiven, alternativen Zukunft, dass die halt von der Erde geflüchtet sind, so eine Raumstation, und dann notlandet auf so einem fremden Planeten, das heißt, die haben auch nie die Sonne gesehen, er weiß nicht so richtig, was anzufangen mit seinem Leben, und dann kommt eben so ein Moment, sieht man auch im Trailer, wo dann eben eine außerirdische Spezies, also so ein Wasserwesen, auf der Station landet. Und ab dem Moment nimmt die Geschichte dann auch an Fahrt auf, aber es ist unfassbar langsam und melancholisch und einfühlsam erzählt, dass wahrscheinlich viele Leute nach 2-3 Stunden sagen, ach ja, Gott, das ist mir irgendwie zu zäh, und dann die Geschichte gar nicht zu Ende erleben. Und das ist, könnte dem Spiel so ein bisschen zum Verhängnis werden, dass sie halt da nicht noch mehr spielerische Aspekte reingebracht haben, um die Leute dann eben auch am Medium zu halten. Das wäre so meine Kritik daran. Ich habe es trotzdem mit Freude durchgespielt, weil mir die Geschichte gefallen hat, mir die Charaktere gefallen haben und dieser doch sehr sanfte, subtile Humor. Das ist kein Larry Laffer oder so, ja, sondern das ist irgendwie kein typischer Adventure-Humor, benutze Suppenhuhn mit Kochtopf und so, Gummihuhn, sondern das konzentriert sich halt auf seine Geschichte und seine Charaktere. Aber ich finde es halt schade, dass sie nach so vielen Jahren dann nicht einfach auch ein gutes Videospiel draus gemacht haben. Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Es gibt ja ganz viele Studios, die sagen, hey, diesen Erfolg, den dieses Auto-Fußballspiel sich abgesahnt hat, das wollen wir wiederholen. Aber Fußball gibt's jetzt schon und Autos, wie können wir das mit irgendwie neu denken? Ah, lass uns doch Autos mit Golf verbinden. Das könnte doch der nächste Kassenschlager werden. Und so ist es wahrscheinlich genau passiert bei Turbo Golf Racing. Hast du wahrscheinlich auch ganz kurz nur reingeschaut, oder? Ich könnte jetzt nicht behaupten, ich hätte das stundenlang gespielt. Aber ja, zumindest habe ich mal kurz reingespielt.
Nicht lange gespielt. Ja. Maximal eine Stunde.
Ja, Tito.
Aber das, was ich da gespielt habe, das fand ich schon ganz interessant. Also ganz nett.
Lustig, ja.
Weil so die Idee irgendwie dann auch so ein bisschen naheliegend ist, du tust halt anstatt mit einem Golfschläger den Ball mit einem Auto schießen. Also du rammst einfach diesen Ball und dann gibt's halt das, was es dann so gibt, also irgendwelche Beschleunigungsstreifen und solche Sachen. Und ja, das hat schon Laune gemacht, aber es ist ja so ein Multiplayer-Spiel und da hatte ich dann nicht so viel Bock drauf.
Ja, ging mir auch so. Ich hatte dann so ein paar Sachen freigeschaltet und dann war klar, okay, ich habe jetzt irgendwie alle Spielmodi gesehen. Da gibt's halt einerseits Wettrennen, wo alle einen eigenen Ball haben und man halt so schnell wie möglich versucht, den Ball einzulochen. Und dann auch noch so ein paar andere Modi. Aber mir ging es dann auch wie dir so, ja, ist ganz nett, ganz lustig, aber ist jetzt nicht der nächste große Hit, der jetzt irgendwie die Leute von der Straße holt. Definitiv nicht. Aber wenn man Abwechslung braucht von den bisherigen Auto-Fußballspielen, dann kann man da schon mal einen Blick reinwerfen. War, glaube ich, jetzt im PSN oder Game Pass drin. Ich glaube, im Game Pass ist es drin. Genau. Ich habe mir ein Idle-Spiel angeschaut, weil Christian Alt doch immer so von Idle-Games schwärmt. Und dann kam so ein Newsletter von Rusty's Retirement. Und dann habe ich gesehen, das ist ein ganz witziges Konzept. Das ist ein Idle-Game. Also Idle-Games kennst du ja, so Spiele, bei denen man eigentlich nicht so viel machen muss, wo halt aber trotzdem irgendwelche Werte hochgehen und Zahlen steigen und man hin und wieder mal so ein bisschen Input gibt und dann levelt das alles schön. Finde ich als Spielgenre ja total bescheuert. Aber bei Rusty's Retirement hatte ich gedacht, das klingt witzig, weil die Idee ist, dass das nicht deinen gesamten Bildschirm benutzt, sondern wie so früher so Desktop-Apps irgendwie oder so Desktop-Spielchen quasi nur den unteren Teil deines Bildschirms benutzt. Ja, also das ist nur so das untere Drittel überhalb der Taskleiste. Kannst du dir auch einstellen, dass es links ist, je nachdem, wie dein Monitor-Setup ist. Und dann kannst du weiter arbeiten. Aber dieses Steam-Spiel, Rusty's Retirement, ist dann einfach die ganze Zeit offen. Und Rusty hat nach seiner Rente quasi so ein kleines Pixelfigürchen beschlossen, jetzt so eine Farm aufzubauen. Und du hilfst ihm dabei. Ja, während du deine Excel-Tabelle offen hast, deine E-Mails beantwortest, läuft da dieses kleine Männchen rum und bewässert deine Farm. Also so Farmville-mäßig. Du kannst dann so einen Acker freischalten und dann kannst du Saat kaufen. Und dann, wenn du selber möchtest, kannst du auch die Saat dort ausstreuen, kannst auch selber dann eben Dinge machen. Aber wenn du es nicht machst, dann läuft halt Rusty rum und macht es für dich. Ja, so. Und gießt die Pflänzchen und dann wächst es halt. Und fand ich ganz lustig, habe ich uns dann zwei Keys für besorgt. Und dann habe ich mich halt dabei ertappt, dass ich das nicht als Idle Game gespielt habe, weil es gab immer was zu tun. So, das Spiel hat mich dann halt, hat genau das Gegenteil von dem bewirkt, was es eigentlich versprochen hat, dass es nebenher läuft, sondern ich habe mich dann halt wirklich 1,5 Stunden, 2 Stunden damit hauptsächlich beschäftigt und habe es richtig gespielt und habe dann immer wieder gesagt, hey, ich muss doch jetzt nebenher mal was machen, weil sonst ist es ja kein Idle Game, aber du schaltest halt ständig irgendwas Neues frei. Wenn du 13 Gurken pflanzt und erntest, dann kannst du Karotten pflanzen. Dann will ich natürlich sehen, wie die Karotte aussieht. Dann pflanze ich Karotten. Dann sehe ich, okay, wenn ich Karotten und Gurken hier anpflanze, dann kriege ich das und das. Dann kann ich das freischalten und dann habe ich auf einmal einen Bienenkorb freigeschalten. Das heißt, ich konnte dann auch noch Blümchen setzen um die Bienen dann und dann kannst du Honig und bla und blub. Also es kam ständig irgendwas dazu, sodass es für mich als Konzept überhaupt nicht funktioniert hat. Christian Alt ist jetzt heute leider nicht da. Ich weiß nicht, ob er das besser hingekriegt hat als ich, aber ich musste es dann einfach wieder, nachdem ich es wirklich am Stück durchgespielt hatte, indem ich hatte einmal alles freigeschaltet und dann kannst du quasi in den nächsten Level oder eine neue Farm freischalten. Da gibt es dann irgendwie eine, wo mehr Wasser ist oder mehr Steine und so. Und dann habe ich es wieder deinstallieren müssen, weil es einfach so vom Konzept für mich so überhaupt nicht das gemacht hat, was es eigentlich wollte. Ein Idle-Game, was auf dem Bildschirm einfach so da ist. Aber es sieht putzig aus. Lustige Idee. Rusty's Retirement. Das war mein Experiment mit den Idle-Games vom Alt.
Also hat auf Steam 10 von 10. Ich liebe ja auch so Idle-Games. Eigentlich genau aus dem Grund, weil, keine Ahnung, in so Sitzungen, weißt du, früher habe ich dann irgendwas gezeichnet nebenbei oder so, um irgendwie so meine Hyperaktivität auszugleichen. Und so ein Idle Game ist dann irgendwie ein ganz gutes Methadon. Also es ist ein ganz guter Ersatz dafür. Und ich mag auch diese Idee, dass es sich so im Desktop spielt. Was war denn nochmal dieses andere Spiel? Gab es nicht auch vor einem Jahr oder so ein Spiel, das sich auch irgendwie unten an den Desktop rangedingst hat?
Fällt mir jetzt City spontan Bilder nicht ein. So. Ich glaube, es gab doch mal diese Yoda Desktop Adventures und solche Geschichten früher.
Ja, das ist aber jetzt wirklich lange her.
Ja, ich weiß. Nee, aber Rusty's Retirement, wenn du so sagst, so nebenher, so neben so Videokonferenzen, also wenn man so Zoom-Sessions hat und da einfach in so Meetings dabei ist, dafür könnte es, glaube ich, ganz gut funktionieren, wenn du nicht so richtig was nebenher machen kannst, aber das einfach unterhalb deiner Zoom-Session diese Farm hast und du kannst klicken, du musst aber halt auch nicht, dafür könnte es gut funktionieren, glaube ich auch, ja.
Ja, mega.
Witzig, ja. Was nicht geht, ist, das nebenher offen zu lassen, während man was anderes auf Steam spielt. Aber so ist es natürlich auch nicht gedacht. Gut. Letzten Monat habe ich ja angekündigt, sehr auf ein Sportspiel gefreut. Ich bin ja nicht so der Fußballfan wie du, ich bin ja eher der Tennisfan. Und deswegen war ich sehr freudig erregt, dass Topspin zurückkommt als Marke, als Serie. Topspin 2K25 ist dann jetzt auch erschienen. Und leider nicht ganz so geil, wie es hätte werden können. Aber was, immerhin.
Woran scheitert das? Also warum kriegen wir seit, ich weiß nicht, einem Jahrzehnt kein gutes Tennisspiel?
Immerhin, das kann ich sagen, es ist ein gutes Tennisspiel. Also die Mechanik und die Physik ist gut. Es ist wieder wie Topspin. Es hat auch wieder einen Karrieremodus. Es hat wieder ein gutes Gameplay. Es könnte ein bisschen schneller sein so. Also es ist halt nicht so topmodern auf dem aktuellen Stand der Technik. So, das hat man so das Gefühl, es fühlt sich sehr alt an irgendwie. Aber es ist immer noch das beste derzeit verfügbare Tennisspiel. Also wenn man Bock auf die Tennismechanik hat, dann kann man Topspin auf jeden Fall sich holen und es spielen. wo die Kritik herkommt, dass es so viel hätte besser sein können, ist, dass die typische 2K-Krankheit drin ist. Also alles wird zugepflastert mit In-App-Purchases. Ja? Du kannst, du hast ja in der Karriere so Ausdauer und du bist dann erschöpft und so weiter. Du musst nichts kaufen, aber du hast halt 1 Milliarde Cosmetics drin, die du mit Season Pass irgendwie kaufen kannst und so. Kannst du alles ignorieren, ist völlig okay. Du schaltest auch so ein paar Sachen frei. Und wie dein Tennisspieler aussieht, ist mir herzlich egal, ehrlich gesagt, auf der virtuellen Plattform. Aber du hast dann halt auch noch so Sachen, du kannst dann auch noch Ausdauer-Packs kaufen und solche Geschichten und Double XP und so. Also ganz schlimm. Kann man natürlich hart wegignorieren, muss man aber trotzdem kritisieren, dass es halt so zugepflastert ist damit. Aber du kannst natürlich trotzdem die Karriere spielen. Aber die Karriere selber ist sehr zäh. Also es dauert ewig, bis du deinen 0815-Spieler halt einigermaßen auf so einem Level hast, dass du auch Spaß hast beim Spielen. Weißt du, wie ich meine? Also du wirst am Anfang reingeworfen, spielst mit Roger Federer und das fühlt sich gut an. Und dann startest du deine Karriere, erzeugst dir halt so einen Hansel und der kann halt nichts. So, natürlich, das ist ja realistisch beim Tennis. Du musst ja auch in echt irgendwie trainieren und üben, aber dann macht das Spiel auf einmal einen Ticken weniger Spaß als in der Eröffnungssequenz. Du kannst natürlich auch die Karriere links liegen lassen und einfach mit berühmten Persönlichkeiten online spielen. Ja, gut, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Ich will ja auch eine Progression drin haben und so. Und das ist einfach ein bisschen zäh. Also das könnte da durchaus belohnender sein. Und dann kann man jetzt natürlich auch sagen, naja, du kannst dir ja diese Erfahrungspacks kaufen, dann levelst du schneller. Und da fängt es dann halt an, ein bisschen eklig zu werden für ein Vollpreisspiel.
Ja, aber kann man dann diese Lootboxen oder wie das Zeug heißt jetzt in dem Fall, kann man das dann
Virtual Credits oder so? Die kann man wegignorieren, also, ja. Du musst dann halt einfach nur ein bisschen mehr grinden.
Du sagst sozusagen mal, es gibt Doppel-XP, aber das Problem ist, dass man so langsam aufsteigt.
Genau. Du kannst sie dann schon ignorieren. Du musst halt einfach öfter dann diese Trainingssessions machen und weiterreisen und so. Also Progression ist halt einfach ein bisschen zu langsam für so eine Karriere. Und du kannst auch, weil du dann eben nicht cheaten, du kannst es nicht offline spielen, was halt jetzt momentan noch kein Problem ist. Aber was ist dann, wenn in 5, 6 Jahren, wenn die Server abgeschaltet sind, hast ein Vollpreisspiel gekauft, kannst es nicht mehr starten. So.
Ja, also
das sind Kritikpunkte,
ich glaube dir ja in der Regel alles, aber ich glaube dir nicht, dass man das wegignorieren kann. Wenn sozusagen das Spiel zu langsam ist in der Progression und gleichzeitig wird dir für Geld Progression angeboten, dann, also das hasse ich. Also das ist ja dann kein so, okay, man muss das nicht kaufen. Ja, muss man nicht, aber um Spaß zu haben, halt schon.
Das, es kommt halt darauf an, wie viel Spaß dir das grundlegende Spiel macht. Dann fällt es dir vielleicht leichter, auch länger zu spielen, um das dann, um die Progression zu haben. Es ist ja nicht so, als würde man gar keine Progression haben. Ja? Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, es fühlt sich nicht an wie ein Free-to-Play-Spiel, wo du dann an so eine Wall stößt. Das ist es nicht. Aber also es ist halt immer ein bisschen blöd, dass es dir dann so einblendet, genau. Ja. Also Felix Rick zum Beispiel, mit dem habe ich mich kurz unterhalten, der hat einfach gespielt und kam ohne je was zu kaufen auch dann in die US Open rein und hat gegen die berühmten Persönlichkeiten gespielt. Du musst halt einfach ein bisschen mehr spielen. Paar Kleinigkeiten noch, wenn du kannst es dann auf realistisch stellen und quasi ein volles Match spielen. Und so ein Tennismatch kann ja dann auch mal 2,5 Stunden gehen, wenn du volle Sätze spielst. Und dann kannst du zwischendurch nicht speichern. So, what? Warum nicht? Du spielst eine Singleplayer-Kampagne und dann bist du irgendwie, dann steht 6-2, 6-3 und irgendwie 3-5 und so und du willst jetzt, bist gerade dabei, den dritten Satz zu gewinnen und dann, keine Ahnung, musst dann die Konsole anlassen, wie früher. Ja, kannst natürlich auf Pause klicken so, aber du kannst nicht speichern, wenn du mitten im Spiel bist. Also was soll denn sowas? Das verstehe ich dann immer nicht. Und dann verlierst du quasi 2 Stunden Progress, weil du nicht mittendrin in der Kampagne speichern kannst. Also das, warum baut man sowas ein? Das verstehe ich nicht.
Mhm. Naja. Ja.
Also definitiv kein Gürtelträger, also wirklich nur für Tennis.
Great Courts 2.
Ja. Oder Topspin 4 oder so, ja. Jetzt Virtua Tennis könnte doch mal wieder zurückkommen. Das wäre vielleicht. Sega hat auch angekündigt, so alte Marken wieder zu rebooten. Da würde ich mir jetzt bitte ein neues Virtua-Tennis wünschen. Aber immerhin, also wenn man Bock hat auf Tennis, es gibt momentan keine Alternative. Deswegen kommt man an Topspin nicht vorbei, wenn man ein Tennisspiel will. Ja, ansonsten habe ich nur noch ein großes. Ich habe so ein paar Kleinigkeiten gespielt. Oddsparks ist so Factorio in Nintendo-Optics. Hat mir ganz gut gefallen, war ganz süß. Lysaras, damit Kingdom, haben wir bei Insert Moin auch schon besprochen. Das ist auch so ein Aufbauspiel, wo man in den Himalayas baut. Also wenn einem Manor Lords noch nicht fertig genug ist, hat man da eine Alternative. sieht wunderschön aus, ist eher so ein Anno-Spiel mit den Klassen dann auch, wo du quasi so Bürger upgraden musst zu Artisans und dann hast du auch Mönche und so weiter. Also da kann man einen Blick reinwerfen, wenn man so klassisch Anno aufbauen möchte. Und der große, große AAA-Titel dürfte wahrscheinlich Stellar Blade sein. Ich weiß nicht, wie groß die Erfolgschancen dafür sind, aber wenn ein Spiel neben Manor Lords noch diesen Monat was reißen könnte, dann glaube ich Stellar Blade. Das ist so ein so eine Mischung aus Bayonetta, Devil May Cry und Nier Automata. Also so ein Third-Person-Action-Brawler, der ein wirklich gutes Kampfsystem hat. Also über die Grafik und den Look der Hauptfigur, wo die Brüste wobbeln und so, mag man sich streiten, Brüste was man wobbeln. Davon hält. Ja, die Brüste haben halt eine eigene Physik.
Was ist das
Physik.
Für ein Verb?
Wobbeln. Rumhüpfen, wobbeln. Rumschwabbeln, rumhüpfen, rumbouncen. Wobbeln.
Rumwobbeln, okay, ja. Cool.
Aber das Kampfsystem ist richtig, richtig gut. Das macht total Bock. Das ist nicht so Souls-like, sondern richtig schönes Action-Gameplay. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das Spiel hat aber in den ersten Stunden für mich sehr, sehr gut funktioniert, weil es da sehr linear ist, wie eben so ein Bayonetta oder Devil May Cry. Und dann kommt so eine Open-World-Ära, wo du einfach alles abgrasen musst, also nicht musst, aber kannst. Und da hat es mich dann ein bisschen verloren vom Pacing. Aber dennoch, das Gameplay, wenn einem das Spaß macht, ist das richtig gut und sehr zu empfehlen. Stellar Blade, habt ihr sicherlich auch schon gehört. Ja, das war's. Also nicht so eine große Konkurrenz diesen Monat für We Are Football, würde ich sagen. Von der Menge der Spiele, der Kandidaten, die antreten.
Ja, also sagen wir mal so, es gibt ja so Monate im Gürtel, also ich will nicht sagen, dass wir uns da streiten, aber da gibt's halt einfach viele Spiele, die man spielen will. Ja, und dann gibt's aber so Monate im Gürtel, wo ich so auf diese Liste schaue, die du dankenswerterweise immer erstellst, und dann komplett ratlos bin.
Ja, ja.
Und das war so ein Monat. Also ich schaue auf diese Liste und denke mir, soll ich jetzt Ayuden Chronicle 100 Heroes spielen, nur damit alle wenigstens was zu lachen haben, wenn ich versuche, diesen Spieletitel auszusprechen. Ja?
Das klang sogar ganz gut, ja. Mach doch den unteren noch, den Demon Slayer, bitte.
Warte mal, Demon Slayer. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep to... Also Leute, du kannst doch nicht einen Spieletitel aus 8 Worten bestehen lassen. Ich meine, das ist doch völlig absurd.
Natürlich, geht
naja,
doch.
Naja, egal. Also auf jeden Fall, das ist wirklich so ein Ding gewesen, diesen Monat. Also wenn Manor Lords nicht rausgekommen wäre, dann hätte ich keine Ahnung gehabt, was ich hier überhaupt irgendwie hätte sprechen können.
Ja.
Also das schon, also es passiert nicht oft, aber Gott sei Dank passiert es nicht oft, aber diesen Monat schon. Also huiuiui.
Kein sehr starker Monat auf jeden Fall. Nee. Deswegen definitiv Kampfgewicht für Manor Lords. Wo könnt ihr abstimmen? Auf community.wasted.de. Da findet ihr natürlich auch noch andere Spiele, die diesen Monat rausgekommen sind. Wie zum Beispiel das echt süße Souls-like Another Crab's Treasure, was so, wo man so ein Einsiedlerkrebs spielt, aber im knallharten Souls-Gameplay. Aber es sieht aus, als wäre es auf dem N64 rausgekommen. Oder natürlich auch Tales of Kenzara Zau, ein ganz hübsches Metroidvania, Sandland, Anime-Gedöns. Da gab es schon einige Titel noch, aus denen ihr dann auswählen könnt. Und dann treten diese Spiele oder eins davon, je nachdem, was gewinnt, oder eben wieder Gerhard Köhler, im Mai gegen die nächsten Spiele an. Und ist im Mai denn was für dich dabei, wenn wir da mal eine kleine Vorschau machen?
Also eigentlich Prison Architect, aber das wird verschoben. Also das müssen wir, glaube ich,
gleich der zweite Teil aber.
Ja, genau, der zweite Teil. Aber dieses Indica finde ich super interessant.
Mhm.
Indica ist ein Spiel, das aus Kasachstan kommt. Ein russisches Programmierteam, das aber kritisch gegenüber dem Ukraine-Krieg steht und deswegen aus Russland nach Kasachstan gezogen ist.
Ja.
Die machen ein Spiel, das sich mit so religiösen Themen auseinandersetzt. Man spielt eine Nonne und Publisher ist 11-Bit Studios, die ja oft ein gutes Händchen haben.
Mhm.
Und dieses Spiel wird ziemlich gefeiert. Also das hat irgendwie bei den Kritikern, es ist so ein richtiger Kritikerliebling offenbar. Und ich will das auf jeden Fall, ich habe auch schon einen Code mir besorgt, ich will das auf jeden Fall spielen. Ich glaube, das könnte tatsächlich eines der interessantesten Spiele des Jahres werden.
Definitiv, so ein Arthouse-Projekt. Genau. Das ist, Micha hat es auch schon durchgespielt bei uns von Insert Moin, der hat es für IGN getestet und er ist auch hin und weg, was so die Message und auch eben die ganze Kritik, also man merkt dem Spiel auf jeden Fall das auch sehr stark an, die politische Message, die dahinter steckt, die Kirchenkritik natürlich auch. Man spielt eine Nonne, die auch die Stimme des Teufels in sich hat und so, also wirklich sehr weird. Spielmechanisch sei es nicht so prall, aber das wird ausgeglichen durch eben Weirdness, Surrealität und Dinge, die man so auch in Videospielen noch nicht gesehen hat. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf Senua's Saga Hellblade 2 Ende des Monats. Das wird wahrscheinlich so der größte Launch im Mai sein, auf den sich wahrscheinlich die meisten Leute freuen. Das wird, glaube ich, der Hammer. Also allein schon optisch, allein auch schon wie gefeiert und wie toll der Vorgänger war. Der hat mich komplett gefesselt, Gänsehaut gehabt beim Spielen. Und ich glaube nicht, dass das Spiel wirklich eine Fortsetzung gebraucht hätte, ja, weil der erste Teil so gut ist und so rund und abgeschlossen ist. Trotzdem freue ich mich, dass es mit dem Charakter irgendwie weitergeht. Und neue Abenteuer klingt jetzt blöd, weil das eben halt auch so auf so psychologischen Ebene so schwer ist, aber eben neues wahrscheinlich Leid erfährt, so, was die Trailer schon andeuten, wird sie auch wieder kein sehr leichtes Leben haben, aber da freue ich mich sehr drauf. Das wird ein Must-Play auf jeden Fall. 21. Mai kommt es erst. Hast du den Vorgänger gespielt?
Nee,
musst du unbedingt noch nachholen.
Aber hatte ich immer mal vor, ich glaube, ist auch in dem Sony Game Pass oder sowas.
Ja. Wirklich, war das lohnt sich.
Bei PlayStation Plus, weiß ich nicht. Interessiert mich schon. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein Spiel ist, auf das ich mich jetzt seit Wochen freue, aber interessiert mich schon.
Ganz ehrlich, ich glaube, das ist einer der Kandidaten, die wir am Ende des Jahres auch bei den Video Game Awards als Game of the Year Nominee und sie so sehen werden. Das ist, glaube ich, gesetzt, wenn die Erwartungshaltung, die jetzt da schon aufgebaut ist. Was ich mich auch freue, dass sie sagen, hey, das wird jetzt kein größer, breiter, weiter Game, sondern das wird eine schöne, kleine Singleplayer-Kampagne, die in 10 Stunden durch ist, weil sie sich eben auf das, was sie sagen wollen, konzentrieren wollen und dann jetzt von Anfang an eben nicht diese Marketingmaschinerie losgeht, das wird größer und besser als der Vorgänger, sondern nein, das wird wieder ein 10-Stunden-Spiel und das, genau das, was du bei Dragon's Dogma gerade auch beschrieben hast, es muss nicht immer größer und mächtiger werden, es darf auch kompakter und intensiver werden und ich glaube, dass das Studio da sehr genau weiß, dass das hier dem Spiel gut tut, wenn es nicht zu lang gestreckt ist.
Gut.
Gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Abstimmen. Und dann hören wir uns in einem Monat.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.